Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für die Dame, die diesen Clip von der Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contest 2026 in Wien schon jetzt für ikonisch hält.
Shiva, ich habe schon gehört, du kannst Deutsch, du kannst Bussi sagen. I heard you can speak German, you can say Bussi.
Bussi?
Yeah. What? It's a kiss in Austrian.
Bussi.
Das war Shiva, die Teilnehmerin für Aserbaidschan am Sonntag bei der Eröffnungszeremonie. Und mit diesem Pussy aus Wien startet diese kurze Extra-Episode, die so ein bisschen so was ist wie eine kurze Grußpostkarte. Ich hatte mich ja mit dem Etablissement für eine Akkreditierung beworben hier in Wien, um einmal hier hinter die Kulissen zu gucken, weil wenn man sich so mit Fragen nach High and Low und was ist ein Guilty Pleasure und was nicht und warum wird manches belächelt und warum wird manches hochgejubelt, wenn sich mit diesen Fragen befasst, da ist der ESC natürlich zentral, weil es gibt wenige Veranstaltungen, die, glaube ich, auf ästhetische Weise oder in ästhetischer Hinsicht für mehr Diskussionen sorgen. Man liebt ihn, man hasst ihn, man liebt ihn, weil man ihn hasst. Man liebt ihn, weil die Beiträge so sind, wie die Beiträge sind. Jeder weiß, wovon die Rede ist. Wenn man von haarsträubenden ESC-Beiträgen, ästhetisch haarsträubenden ESC-Beiträgen redet. Aber es ist natürlich einfach eine ikonische Veranstaltung. Und ich hatte mich beworben und hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, eine Akkreditierung zu bekommen. Aber hatte so ein bisschen darauf spekuliert, Wien ist eine kulturinteressierte Stadt. Ich hatte auch darauf hingewiesen, ich habe jetzt nicht 150 Millionen Follower. Ich habe nicht 1000 Millionen Streams und Abrufe zu bieten. Und trotzdem wurde ich eingeladen, mich hier umzugucken. Und das mache ich jetzt seit ein paar Tagen. Wer sich für die Geschichte des Eurovision Song Contests interessiert, wie der entstanden ist, was da die Beweggründe waren, warum welche Länder dabei sind und so weiter, dem sei nochmal die Episode von vor ein paar Wochen mit Dean Vuletic empfohlen, der einer der wichtigsten Historiker in dem Bereich ist und sich einfach wahnsinnig gut auskennt. Das heißt, da kann man auch nochmal zurückgehen und sich die Episode anhören, wenn man die Lust verspürt. Ich schaue natürlich sehr so mit den Augen einer Pflanze darauf, die so aus dem Theaterbereich, dem experimentellen Theaterbereich kommt, dem frei produzierenden, der sogenannten freien Szene, die ja gern auch mal schmal budgetiert ist. Und es ist schon sehr faszinierend zu sehen, wie dieses Spektakel hier realisiert wird, gestaltet wird, wo natürlich auch mit einem Budget operiert wird, das in der Theaterszene völlig unbekannt ist, sei denn man ist Florentina Holzinger zurzeit. Und da gibt es hier in Wien eben das Event selber, also die Veranstaltung am Sonntag, die Eröffnungsveranstaltung, der sogenannte türkise Teppich, bei dem die TeilnehmerInnen vom Burgtheater über einen ganz lang gestreckten Teppich rüber ins Rathaus liefen zum Empfang. Dann eben die beiden Halbfinale und das riesig produzierte Finale am Samstag. Und dann gibt es aber ganz viele Nebenveranstaltungen, die ganzen Presseevents, die Kooperationen mit verschiedenen Museen, Clubs. Also das ist ziemlich beeindruckend, wie das eben so, wie so eine Art riesiges Festival irgendwie so in die ganze Stadt ausstrahlt. Und wenn man so deutsche freie Szene Theaterfestivals kennt, ist das natürlich hier so ein bisschen Next Level. Jetzt mal so ein kleines Beispiel. Es gibt so ein Online-Media-Center, in das man sich einloggen kann. Man kriegt da die Zugangsdaten, sodass Presse oder Akkreditierte, die nicht vor Ort sein können oder wenn man gerade unterwegs ist, die Möglichkeit hat, sich Proben anzugucken, die dort in diesem Media-Center übertragen werden. Und über die Tage verteilt kriegt man halt ab und an mal per E-Mail so eine Erinnerung auch geschickt. Ach, falls hier sind nochmal Ihre Zugangsdaten. Was vielleicht irgendwie so nebensächlich klingt. Andererseits, wenn man so unterwegs ist und so Zugangsdaten ja sowieso ständig gerne mal verlegt oder das immer so Sachen sind, wo man dann wieder alte E-Mails raussuchen muss, wie war das noch, ist das total hilfreich, wenn man sowas zwischendurch einfach mal zugeschickt kriegt. Mag irgendwie so eine futzelige Beobachtung sein, aber da merkt man einfach, dass da sehr viele Leute mitdenken, dass es da eine große Sorgfalt gibt, mit der das Ganze geplant ist und irgendwie auch eine große Erfahrung darin so riesige Events zu managen. Überhaupt hat man das Gefühl, diese Pressekohorten, die hier durchwandern, diese Massen, die kennen sich auch schon alle, die machen das seit 150 Jahren, berichten die von den verschiedenen ESCs, die wissen, wie es läuft. Es ist irgendwie ganz lustig, das so von außen zu sehen. Und unterstützt wird hier der ganze ESC dann auch noch von, ich glaube, bis zu 600 Volunteers aus Wien, also Wiener und Wienerinnen, die eingeteilt werden, um Delegationen zu betreuen oder bei Events dabei zu sein und Fragen zu beantworten, die alle irgendwie sehr freundlich und super enthusiastisch sind. An allen Ecken und Enden werden die Taschen durchleuchtet, wenn man ins Pressezentrum will, wenn man eine der Shows sich angucken will, eine der Proben sich angucken will. Man merkt, dass das irgendwie ein bisschen auch eine Stresssituation hier ist. Also im Gegensatz zu den Volunteers ist es an der Security, finde ich, manchmal so ein bisschen tight-lipped, verständlicherweise, weil man muss ehrlicherweise sagen, dass so positiv das ganze Event hier in die Stadt ausstrahlt, es natürlich auch dieses Jahr wieder Proteste gibt, weil Israel teilnimmt. Da ist wohl einiges geplant, auch Gegenveranstaltungen. Der, ich glaube, Eurovision Song Protest findet am Samstag statt. Das war in Malmö schon so, das war in Basel schon so und das wird offenbar auch dieses Jahr wieder so sein. Inzwischen hatte ich die Gelegenheit, eine erste Probe zu sehen. Das war die Probe für die erste Halbfinalsshow. Die beiden Halbfinale und das Finale finden ja in der Wiener Stadthalle statt. Fand ich ganz interessant zu sehen. Die ist gar nicht so riesengroß. Ich hatte immer den Eindruck, zum Beispiel in Malmö, das war alles viel gigantomanischer. Die Wiener Stadthalle ist irgendwie viel intimer, kleiner. Also es hat dadurch, ist es so ein bisschen so very mindful, very demure. So fühlt es sich zumindest an. Ich empfinde es ein bisschen so dieser ganzen Weltsituation im Moment gerade auf eine Art irgendwie angemessener. Das ist, wirkt nicht so ganz durchgeknallt, geschmacklos groß. Also es ist groß, aber gleichzeitig ist es eben auch die Wiener Stadthalle, irgendwie ein historisches Gebäude und keine Riesenarena mit einem Corporate Name noch irgendwie drauf. Der hintere Teil der Halle ist wie so eine Art doch relativ großes, aber Wiener Kaffeehaus gestaltet. Das heißt, das sind so diese Tische, wo dann die Teilnehmer am Ende im Wettbewerb sitzen werden. Da wird ja immer so in diesem, ich kenne das aus den Sendungen, wo immer in den Green Room geschaltet wird, wo die sitzen und warten. Das hat man hier in Wien in so eine Art Kaffeehaus-Situation übersetzt, was wirklich irgendwie ganz schön ist. Die sitzen sozusagen hinten mit im Raum. Genau, gibt so einen langen, von da führt so ein langer Laufsteg nach vorne auf die Bühne, die natürlich von oben bis unten aus LED-Screens besteht. Die Halle ist leer und diese Presseleute, ich tippe jetzt mal so 400, 500, dürfen sich in einen Block der Halle setzen und dann rollt diese Show einfach einmal durch. Und es ist tatsächlich auch wieder alles dabei, was man von einem Eurovision Song Contest erwartet. 5 Kroatinnen in so einer Nebel of Avalon-Nummer mit Nebel, Kapuzen, im Windkanal, also sehr mittelalterlich, mit vielen Pauken, 5 kleine portugiesische Männer, die einfach nur singen. So eine Nummer gibt's ja auch in jedem ESC. Also dieses, wir machen das ganz schlicht, wir wirken durch uns selber. Der Song war eigentlich ganz schön. Gibt's auch wieder so eine computerartige Nummer, also die so Computergames anzitiert aus Griechenland, aber so eine Art Rap. Gibt's auch wieder das obligatorische, diesmal griechische Mütterchen, das mit einem Kopftuch da sitzt und strickt und irgendwann aus der Kulisse springt und dann auch mit irgendwie wild in die Choreo einsteigt. Der israelische Song ist so eine Paraphrase auf, für mich hörte sich das an wie Formidable von Stromae. Und da kam bei der Presse wirklich gut an. Also ich saß neben so einer polnischen Delegation und wir guckten uns an und meinten so, ups, der Song ist ja richtig gut. Also für einen ESC-Wettbewerb. Ich bin jetzt nicht wirklich ästhetischer Fan der Songs im Allgemeinen, aber genau, das war so ein bisschen so, das war so das Feeling im Raum. Dann eine italienische Nummer, die in einer Art Opernbühnenbild stattfand. Dazu gab es ein tanzendes Brautpaar mit so einem Quick Change, wo der Braut am Ende in einer endlosen Pirouette so das Brautkleid abgewickelt wird und in diesem Taft enthüllt sich auf einmal so eine italienische Flagge. Das hat zur Generalprobe, die ich gesehen habe, nicht funktioniert und die Braut schlug einmal der Länge nach auf den Boden und hatte sich irgendwie in ihr Quick-Change-Kostüm eingewickelt, verwickelt und verknotet. Das wurde natürlich zur nächsten Probe dann irgendwie wieder ausgebügelt. Finnland hatte eine viel diskutierte live spielende Geige dabei. Das ist ganz lustig. Ich glaube, Live-Instrumente sind eigentlich auf der Eurovision-Bühne nicht mehr erlaubt. Das hatte, glaube ich, etwas gedauert, bis dann geregelt war, dass sie tatsächlich da auf diesem Laufsteg stehen darf und diese Geige live spielt. Unter anderem gibt es diese Regel zu diesen Live-Instrumenten wohl deshalb, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es natürlich total schwierig ist, in so einer Abfolge von jetzt zum Beispiel in diesem Halbfinale 15 Acts hintereinander da 15 verschiedene Sound-Setups für Live-Instrumente zur Verfügung zu stellen, die dann live abgemischt werden und auch noch in allen ausgestrahlten Sendern gut klingen. Deswegen ist die Vereinbarung eigentlich, es wird live gesungen, aber die Instrumente sind nicht mehr live. Denn für dieses ganze Setup zwischen den einzelnen Acts gibt es auch jeweils immer nur 40 Sekunden Zeit. Was für mich das Highlight dieser Probenerfahrung, Generalprobenerfahrung war, war dann tatsächlich das, was in diesen 40 Sekunden passiert. Denn das ist ja genau die Zeit, die das Team hat, die Bühne jeweils umzubauen. Es werden diese Einspieler gezeigt, die sich Postkarten nennen, in denen sich die Teilnehmenden vorstellen, die Songs vorgestellt werden, vielleicht auch die Länder vorgestellt werden. Und es sieht in der Halle dann so aus, dass alle LED-Screens aus sind. Also das ganze Spektakel ist weg. Hinten läuft diese Postkarte. 40 Sekunden dauert die und ein Timer zählt runter. Auf der Fläche, auf der Bühnenfläche, die natürlich auch eine LED-Leinwand quasi ist, die ist auch schwarz und es werden aber digital die Markierungen eingeblendet. Das heißt, wenn du von oben guckst, sieht man ein Meer von Quadraten, Kreuzen, Positionen und an der Seite wird immer noch eingeblendet, für welches Land dieses Setup ist. Und das Team kommt von der Seite rein, bestellt alle diese Positionen, alle diese Markierungen. Vom Theater kenne ich das natürlich auch, da wird das alles mit Metern von Klebeband gemacht, aber in dieser Situation funktioniert das alles digital. Die Sänger werden reingeführt, ebenfalls auf ihre Positionierung. Diese Uhr läuft runter und sobald die auf Null ist, springt das LED wieder an und auf einmal quillt der Nebel los und die ganze Bühne ist wieder beleuchtet und alles steht perfekt genau an dem Ort, an den es hin muss. Ja, man hat so eine Art Hochleistungssportlogistik zugeguckt. Das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Gerade sozusagen in diesem Gegensatz von spartanisch schwarz, nur diese Markierungen leuchten auf und dann macht es mit einem riesigen Schlag auf einmal Wabum und man steht irgendwie wieder in den Nebeln von Avalon. Da begegnet sich quasi auch wieder so diese Idee von, ja, vielleicht diese Ursprungsidee des ESC, wo es darum ging, wie viel Sender können wir irgendwie zusammenbringen. Also wenn man in der Halle ist, hat man das Gefühl, wie können wir die rasanteste, effektvollste Show mit 15 verschiedenen Acts in dieser kurzen Zeit hintereinander weg realisieren. Und es wird nicht nur in diesen Umbauten gearbeitet, sondern dann tatsächlich auch noch während die Songs laufen. Also wenn die Kamera in die eine Richtung zeigt, werden hinter der Kamera schnell die Mikros wieder umpositioniert. Das heißt, wenn die Kamera sich wieder dreht, stehen die Sänger woanders, es wird was anderes reingeschoben. Die eine Sängerin verschwindet kurz, klettert da hoch, dann ist die Kamera wieder auf der anderen Seite, zeigt diese Sängerin, dann klettert die Sängerin wieder runter, während die Kamera wieder woanders hinguckt. Dann kommt jemand mit einem Laubbläser rein und macht für 10 Sekunden einen Windeffekt, muss aber auch gucken, dass er nicht in der Kamera ist, verschwindet wieder. Das heißt, wenn man in der Halle ist, wohnt man nicht einem Konzertereignis bei, sondern es ist wie eine Art Videodreh, bei dem man dabei ist. Also hier habe ich das Gefühl, geht es nicht nur um einen Musikwettbewerb, sondern auch darum, sich jedes Jahr in so technischen Neuerungen zu übertreffen. Wie schnell kriegt man das hin? Wie viel kann man bringen? Wie technisch ausgefuchst kann man da sein? Und da berührt es für mich, also zumindest als ich drin saß, so diese Ursprungsidee des Eurovision Song Contests als technisches Experiment. Und das ist wirklich faszinierend anzugucken. In dem Zusammenhang musste ich auch nochmal darüber nachdenken, dass ja auch in den vergangenen Jahren, glaube ich, häufiger darüber diskutiert wurde. Wurde dabei den Auftritten Israels gebuht? Wurde das im Fernsehen ausgestrahlt? In der Halle hörte man buhen, draußen im Fernsehen nicht. Wenn man sich irgendwie in Erinnerung ruft, dass das Ganze so der Versuch ist, eine möglichst perfekte Show nach außen hin zu senden, ist es für mich eigentlich relativ nachvollziehbar, dass diese Boos dann gefiltert werden. Denn was man sieht, ist eben kein Live-Konzert, das man einfach nur abfilmt, sondern, naja, in der Halle buhen die Leute, das ist ihr gutes Recht, das können sie tun. Aber die IBU nimmt sich halt das Recht, zu sagen, uns geht es um die perfekte Show. Es ist ja auch so, wenn die Sängerin pupst, dann wird das garantiert auch rausgeschnitten. So ist das mit den Buhrufen, die es im Saal gibt. Dazu ist jeder herzlich eingeladen, das zu tun oder zu lassen. Was dann gesendet wird in diesem Versuch, möglichst perfektes Showbiz zu kreieren, ist wiederum eine andere Sache. Das war mir so auch nicht klar. Ich hatte tatsächlich immer so vor Augen, ich weiß gar nicht, weshalb das ist, dass man dieses ESC-Event als eine Art Konzert anguckt. Aber was es dann im Saal viel mehr ist, ist, dass man der Produktion einer Fernsehsendung beiwohnt. Und dass dann da Buß rausgefiltert werden, erschien mir nachvollziehbar. Kommen wir nun zu meinem heutigen Gast. Und das ist jemand ganz Besonderes, nämlich meine Tante Biggie. Biggie Müller. Die war lange Jahre beim Belgischen Rundfunk tätig und hat dort ganz viel über den Eurovision Song Contest berichtet, war immer als Korrespondentin in den Städten und ist selber riesiger Eurovision Song Contest Fan. Natürlich habe ich sie hier in Wien getroffen und nach ihrem eigenen Eurovision Song Contest Werdegang gefragt, was sie daran mag, was sie in Erinnerung geblieben ist, und wünsche nun viel Spaß beim Gespräch mit Tante Biggie. Ich wollte dich ja nach deinem eigenen ESC-Werdegang mal fragen.
Ja, das ist genau.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie du bist du überhaupt in Kontakt mit dem gekommen? Oder wie hast du den ESC kennengelernt? Als Kind oder wie?
Ja, klar. Du hast ja immer als Kind, also mir ging das so, ne? Wir haben die Samstagsabendshows natürlich im Wohnzimmer geguckt. Und da war auch irgendwann im Mai immer wieder der ESC dabei. Damals noch mit einer Show, also Samstagsabends, große Family-Show. Und da lief halt nicht Fuchsberger und Kuhlenkampf, sondern da lief halt ESC und ich war mit dabei, zumindest als kleines Kind bis 9 Uhr und dann musste ich ins Bett. Aber es war auch nicht so, das war einfach die Musik und dann, ja. Ich kann mich erinnern, mein erstes Erlebnis, was mir so direkt hängen geblieben ist, es war tollerweise auch in Wien, nämlich 1967, nachdem 66 Udo Jürgens ja für Österreich gewonnen hat, da war es 67 auch in Wien. Und da hat Sandy Shaw gesungen, Barfuß. Das, oh, war, wow. Das war für mich der erste Hingucker, dass ich denke, erstmal hat das Lied mir gefallen, Puppet on a String, und sie dann barfuß, und das war einfach toll. Das war meine erste Erinnerung, wenn ich zurückdenke, wann habe ich zum ersten Mal ESC gesehen, und das war bewusst 1967.
Und du bist doch der gleiche Jahrgang wie der ESC, oder?
Ich bin der gleiche Jahrgang. Also
wir sind gleich alt.
Genau, so wir ungefähr. Sind gleich alt. Wir sind beide 1976 geboren. Und der ESC, glaube ich, ein bisschen später. Ich im April und der ESC im Mai. Erste Siegerin Liz Assia damals. Gut, das habe ich alles noch nicht mitgekriegt. War später dann natürlich in den ganzen Wiederholungen. Und es gibt ja dann immer wieder Replays. Und da kriegst du das natürlich alles mit. Und heute kriegst du ja auch alles im Internet, um das nachzugucken.
Ja. Also. Aber wie hat sich dann dein Fantum weiterentwickelt?
Gar nicht. Also Fan war ich eigentlich nicht. Ich habe es halt geguckt.
Ja.
Bis irgendwann Lordi gewann für Finnland. Das war dieses Hard Rock Hallelujah, was auch so ein bisschen Protest, aus meiner Sicht war es ein bisschen Protest, dass ausgerechnet diese Hard Rock Nummer gewonnen hat, Anfang der 2000er. Und da habe ich gesagt, so, jetzt habe ich mit dem ESC die Nase voll. Jetzt gucke ich es nicht mehr. Also wenn solche Lieder dabei sind, dann muss ich das nicht mehr haben.
Ja.
Und dann bin ich, dann ist der ESC also an mir vorbeigegangen. Ich habe es auch nicht mehr geguckt oder vielleicht auch nur zufällig, wenn irgendwas mal war. Und dann bin ich wieder eingestiegen, als Stefan Raab anfing, die Auswahl zu machen. Ganz zuerst hat Stefan Raab die Geschichte mit Gildo Horn gemacht. Gildo hat euch lieb, wo er als Alf Igel, als Synonym für Ralf Siedel, hat er dann das Lied komponiert. Und der Gildo Horn hat ja auch nicht schlecht abgeschnitten. Und da habe ich gedacht, ach, das wird jetzt mal wieder was. Ne? Da ist jemand, der versucht, es wieder den Leuten näher zu bringen. Dann kam Max Mutzke in Istanbul. Das war auch eine tolle Geschichte. Ja, und dann kam natürlich Lena 2010, die dann für Deutschland gewonnen hat. Und das war ja auch Stefan Raab, der das inszeniert hat. Und die Auswahl getroffen hat. Und da war für mich der ESC wieder ein zurück. Event. Der war für mich zurück, ganz genau.
Verstehe, weil sozusagen so diese Entwicklung zum so ästhetischen Overkill, es wird total geschmacklos. Das ist ja, ja auch ein bisschen der Reiz des ESC genau. jetzt noch, aber das hat dich ein bisschen genervt.
Das hat mich genervt, weil ich habe gesagt, das kann ja nicht sein, dass eine solche Nummer gewinnt mit Leuten, die man nicht sieht, so die ja so Gummimasken anhaben. Und mich hat das total abgeturnt. Also solche Nummern, muss ich dazu sagen, es liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Alter, solche Nummern turnen mich immer noch ab. Ich bin eher so der Balladenmensch, ne? Schöne Melodien und Lieder, die keine Melodie haben und nur Geschrei oder Hüpfdohlen, die nur ihre Haare schütteln und kaum was anhaben. Das ist für mich nicht, ja, wenn es ein guter Song ist, natürlich. Aber meistens steckt kein guter Song dahinter. Und ja. So bin ich halt so der Balladentyp.
Und man kann ja über Stefan Raab sagen, was man will. Er hat ja schon diese Idee von, es geht um einen Song, es wird ein Song ausgesucht, der eine bestimmte Qualität haben soll. Die Leute konnten singen. So, ne? Also das ist ganz, ja schon so dieses Stefan Raab-Ding damals gewesen.
Ganz genau. Und das habe ich ernst genommen, ne? Und Stefan Raab hat das auch ernst genommen. Und ich weiß noch, dass er Busse rüber nach Holland gekarrt hat, um dort abzustimmen für Gildohorn.
Ja.
Was natürlich auch wieder eine fragwürdige Geschichte ist, aber er hat sich gekümmert, ne? Und ich hatte nicht den Eindruck, dass sich gekümmert wurde um so einen Song in Deutschland. Und Das war dann auf einmal wieder.
Ja. Wie hast du denn diese, das war ja auch diese ganze Zeit, wo Ralf Siegel immer noch machte und machte und machte und nicht aufhörte, ne?
Ja.
War das ein Problem oder war es kein Problem?
Überhaupt nicht. Also Ralf Siegel wurde natürlich dann schließlich belächelt, weil er immer noch teilnehmen wollte und das ist ein Leben. Und Ralf Siegel hat deutsche Beiträge gemacht, da schlackerst du ja mit den Ohren, ne? Der hat ja solche Erfolge gehabt beim ESC. Nur er ist halt auf seiner Art zu komponieren, ist er so stehen geblieben und nicht mehr mit der Zeit gegangen. Er hat es dann nochmal versucht. Wenn Deutschland ihn nicht gewollt hat, dann hat er für San Marino komponiert. Da ist er dann auch noch, ja, ein bisschen gescheitert auch, kann man sagen. Weil er dann nicht das Finale erreicht hat. Nicht immer. Er hat auch schon das Finale erreicht. Er war auch in Wien hier nochmal und hat ein Lied vorgestellt. Man merkt aber auch, ich kenne ihn, man merkt auch, wie weh ihm das tut, dass das nicht mehr gefragt ist.
Das ist ja aber auch so ein bisschen diese Showisierung, diese Spektakelisierung Contests.
Ja, genau. Und ich glaube, jetzt hat er endgültig gesagt, ich nehme nicht mehr teil, aber er hat für den ESC so viel getan und das hört nicht bei ein bisschen Frieden auf.
Wie ist es denn dann bei dir weitergegangen? Also du hast dann ja ganz lang auch über den ESC gearbeitet. Du warst beim Belgischen Rundfunk und hast da berichtet.
Lange Jahre. 2013 war mein erstes Jahr für den ESC live vor Ort. Und ich bin damals mit einem Kollegen, Freund und Kollegen hingefahren. Und der hat zu mir gesagt, also wenn du da jetzt hinkommst, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast es und wirst nie wieder so etwas mitmachen. Oder du liebst es und wirst nicht mehr aufhören und bist jedes Jahr dabei. Und genau so ist es gekommen. Ich habe mich so fasziniert gefühlt von diesem Drum und Dran, wie eine solche Show entsteht, wie die einzelnen Delegationen für ihre Teilnehmer kämpfen und was alles veranstaltet wird, um ein Produkt bekannt zu machen. Und dann kommt auch noch diese Community, das ist eine Community, die kannst du nicht beschreiben. Du hast es sicher selber auch erlebt. Mhm. Du bist ja auch jetzt hier in Wien vor Ort. Das sind ganz besondere Menschen, diese ESC-Fans.
Der Enthusiasmus ist grenzenlos.
Der ist so grenzenlos. Du gehst irgendwo in einen Club, wo ESC-Lieder laufen, sei es alte von 1956 oder neue von 2026. Diese Fans können jedes Lied jeder Vorentscheidung auswendig. Die können dir noch sagen, also ich habe einen Freund, mein Freund Sigi zum Beispiel, der kann ja genau sagen, 1966, was bei der deutschen Vorentscheidung Wenke Mürre angehabt hat, ne, oder welche Schuhe sie getragen hat oder welches Kleid dann und also das ist so großartig mit welchem Idealismus und mit welchem Enthusiasmus diese Fans und auch Kollegen damit umgehen, das hat mich so fasziniert und da bin ich auch dabei geblieben.
Ja, was ich total interessant finde, ist, was du sagst, so dieser, jetzt hast du das Wort kämpfen benutzt. Also es hat ja tatsächlich, das ist mir jetzt auch erst aufgegangen, dadurch, dass ich diese eine Probe gesehen habe und so ein bisschen so diese Atmosphäre auch in den Pressezentren und so sehen konnte, tatsächlich was von so einem sportlichen Wettbewerb, ne? Allein diese Umbauten, die mich ja so beeindruckt haben, das ist ja ein Hochleistungssport. In diesen 40 Sekunden, diese ganzen Sets da um. Also es hat mir auch so einen Spaß gemacht, das zu sehen, weil das findet ja dann alles immer in so einem schlichten Setup. Diese Markierungen werden so digital so eingeblendet, alles wird auch. Und dann macht es Waboom und dann steht auf einmal diese ganze kitschige Wasser. Dann macht dieses Spektakel auch fast wieder Sinn, wenn du es so in der Halle siehst, weil das ist so überwältigend und so, die Logistik ist so krass, dass man denkt so, die reizen es so total aus. Was ist möglich in der Kürze? Das ist wie so ein Sport. Olympic.
Es ist so groß. Es ist genau so, wie du das beschreibst. Du kannst als Fernsehzuschauer kriegst du das perfekte Produkt. So wie es auf der Bühne ist, kriegst du gezeigt. Und dann ist das eben so. Aber wenn du mal siehst, wie, ich weiß, wir hatten mal aus Australien, ich kann jetzt leider das Jahr nicht so sagen, stand die Sängerin auf einer Stange, auf einer Meter, ich glaube 10 Meter hoch, na, vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber 5 Meter hohe Stange und ihre beiden Tänzerinnen auch. Und die flogen wippten so hin und her, die wippten hin und her und die waren auf einem Gestell. Und wir sind dann mal hingegangen, meine Kollegen und ich, und haben mal den Weg von der Garderobe auf die Bühne und wieder von der Bühne zurück. Die mussten ja schon auf diesen Stangen hockend ins Event, in den Saal gefahren werden. Die mussten da platziert werden. Die mussten da auch wieder rausgefahren werden. Und das ist eine, wie du sagst, eine Logistik, die kann man sich als normaler Fernsehzuschauer überhaupt nicht vorstellen, was da alles dahinter steht.
Vor allem, weil das dann auch alles noch sozusagen unter diesem Live-Zeitdruck stattfindet. Du siehst, im Hintergrund läuft diese digitale Uhr runter, weil dieser Einspieler gerade läuft und du, ja. Man fiebert ja fast auch so ein bisschen mit, so werden die fertig, werden die nicht fertig, klappt das. Und dann ist es ja immer noch, was ich auch so interessant fand, war, dass es eben gar nicht wie so ein klassisches, es ist kein Konzert, was abgefilmt wird, sondern es ist ja wie, als ob du live bei einem Videodreh dabei bist. Das heißt, die fummeln ja, während der Song läuft, noch die ganze Zeit wird noch geschoben, gedreht, der Ventilator hier, während die Kamera aber da ist, die Sängerin verschwindet, die Kamera ist woanders, dann taucht sie da wieder auf. Das ist ja alles durchgeplant.
Genau.
Das ist wie so ein Filmset.
Die haben vielleicht dann auch, weil sie noch mehr Zeit brauchen, als sie eigentlich zur Verfügung haben, machen sie dann eine Nahaufnahme, ja. Noch ein paar Sekunden, weil da das Mikrofon noch nicht steht, wo die Sängerin dann hingeht. Und das ist so, oder auch, was ich beobachtet habe, die Kameraleute, die unterwegs sind, also nicht die von der stationären Kamera, also es sind ja auch welche, die haben dieses ganze Equipment auf sich geschnallt, rennen damit von, die dürfen ja nicht im Bild sein, ne? Während ja. Eine andere Kamera das einfängt.
Ja.
Und die rennen und die müssen eine Kondition haben, das ist unbeschreiblich.
Ja.
Das ganze Equipment auf Schultern und um den Bauch geschnallt und dann mit der Kamera und dann um die Sängerin herum oder um die Gruppe herum Nahaufnahmen. Dann müssen sie wieder ganz schnell aus dem Bild laufen, damit eine andere Kamera sie nicht einfängt.
Ja.
Das ist so.
Und dass das nicht und das geht ja tatsächlich eigentlich nie schief.
Das geht nie schief, ganz genau. Oder es gibt, wir merken es vielleicht nicht. Also wir haben beim ersten Halbfinale dann auch gesagt, da ist die Kamera einen Bruchteil von einer Sekunde zu spät umgeschwenkt und da konnte man das schon sehen. Aber
da war noch der Fuß eines anderen Kameramanns im Bild oder irgendwie sowas.
Aber ich glaube, das sind auch Sachen, die machen das Ganze dann auch ein bisschen menschlich, ne? Wenn man da noch mal einen Kameramann sieht. Also mich stört es nicht.
Nee, mich stört es auch gar nicht. Aber mir war es beim Gucken, mir war es einfach nicht so klar, dass es, wenn du in der Halle das siehst live, dass es diesen sportlichen oder diesen technischen Aspekt auch hat, so, was ist technisch TV-mäßig im Moment gerade möglich? Und da kommt der Wettbewerb ja irgendwie eigentlich her, ne?
Genau.
Dass es sozusagen so ein Versuch war, wie kann man so viele Sender wie möglich gleichzeitig zu einer Sendung zusammenfassen?
Ja, so ist es.
Und das war mir überhaupt gar nicht klar. Mir war auch zum Beispiel gar nicht klar, dass diese Schalten in den Green Room oder jetzt in dem Fall, das ist ja dieses Kaffeehaus, häufig auch stattfinden, wenn Umbau mal ein bisschen zu lange dauert. Dass man dann sagt, ach, jetzt fragen wir mal kurz in Estland die estländische Teilnehmerin oder den Teilnehmer, wie es gerade so geht. Das sind ja meistens dann die Momente, wo der Umbau eine Sekunde zu, oder
ja, ganz genau, wo der Umbau eben nicht die Länge der Postkarte hat. So werden ja diese Einspieler genannt, wo die Interpreten vorgestellt werden. sondern das dauert länger. Also muss man sich irgendwas überlegen, wie kann man die Zeit überbrücken. Man macht es oft mit einer Werbepause. Das haben wir in Deutschland ja nicht. Wir haben ja während auf ARD haben wir ja keine Werbepause während der Show, aber andere Sender haben Werbepausen. Und für diese Werbepausen, da darf natürlich kein Lied laufen. Das wäre ja ungerecht. Also macht man dort irgendwelche Gespräche oder Einspieler aus dem Kaffeehaus, aus dem Green Room halt. Ja. Oder eben eine andere Einlage, Gesangseinlage, um den anderen die Möglichkeit zu geben, ja, ihre Werbung zu schreiben.
Ja, ne? Ja, ja, ja. Wie findest du denn diesen Jahrgang? Wie findest du denn dieses Jahr? Wie gefällt es dir?
Ich finde dieses Jahr ganz schwach, muss ich sagen. Woran ich das festmache, kann ich jetzt nicht so sagen. Ich habe einfach die anderen Jahrgänge, an denen ich dabei war, zum Beispiel vor 11 Jahren ebenfalls in Wien, ist, glaube ich, auch nicht mehr zu toppen. Aber dieses Jahr haben wir sehr viel Geschrei, sehr viel Gehüpfe und weniger Melodien. Und das...
Es ist lustig, dass man tatsächlich die 4, 5, wo man eine hörbare Melodie hat, die bleiben einem sofort im Kopf, egal wie gut oder wie schlecht sie sind, weil drumherum ist relativ wenig...
Ganz genau.
Ist relativ wenig Melodie oder Wiedererkennbares.
Ja, ne? Wobei ich nicht unbedingt, wenn ich von Melodie spreche, nicht unbedingt meine, das ist jetzt Mainstream fürs Radio. Das muss dann auch nicht unbedingt sein. Also wir haben ja erlebt, dass die Portugiesen zum Beispiel, das kann man auch, ist auch so eine eingängige Melodie, ist halt ein bisschen traditionell dabei. Das war halt nicht gewünscht in diesem Halbfinale.
Fand ich einfach schade. Ich fand die ja ganz süß.
Ich fand es so schade. Also Portugal hätte ich mir so gewünscht, dass sie weiterkommen. Aber es hat nun nicht gereicht. Wir haben es im Vorfeld schon befürchtet, weil doch diese andere Geschichte sehr viel mehr gefragt wird. Also du hast gesehen, wir haben eine Hardrock-Nummer drin. Wir haben Geschrei drin, wir haben Gehüpfe drin und Haareschüttler. Und das sind alles so Sachen, die kommen vielleicht in einem Mainstream-Radio, können die in eine Rotation. Aber das ist nicht das, was ich vom Song-Contest erwarte. Ich erwarte einen Song und keine Show.
Ja. Ja,
denn es soll ein Song-Contest bleiben. Und es soll um den Song gehen. Und natürlich soll es auch schön inszeniert werden. Aber eine Striptease-Nummer mit Haare geschüttelt ist noch kein tolles Lied.
Sagt Biggie. Jetzt hast du dir schon, du hast dir jetzt für nächstes Jahr schon Finnland gebucht.
Ja.
Also, weil ich muss dazu sagen, Biggie ist berühmt dafür, dass sie, also bei mir berühmt dafür, dass sie schon immer gleich, ich hatte immer gedacht, sobald der Sieger verkündet wird, gleich fürs nächste Jahr das Hotelzimmer bucht. In den 3 Städten, die möglich sind in dem Land. Also wenn es dann heißt, nächstes Jahr Österreich, dann hast du gebucht, wahrscheinlich Klagenfurt, Wien und Graz.
Wir hatten Innsbruck auf dem Schirm.
Ja.
Wir hatten Innsbruck gebucht, Wien und Graz.
Ja.
Und Klagenfurt haben wir wissen natürlich, wie die Bedingungen der EBU sind für eine Stadt, was die Stadt an Equipment, sag ich mal, bereitstellen muss. Nämlich sie muss einen Flughafen in der Nähe haben, sie muss eine gute Verkehrsanbindung ansonsten haben, sie muss so und so viel Hotelbetten haben und sie muss eine Halle haben, die frei ist. Und die Größe der Halle ist wichtig. Ne? Sie muss also so 15.000 muss sie eine Halle haben. Und da haben wir gedacht, Graz und Klagenfurt eventuell nicht. Graz ist eine wunderschöne Stadt, Klagenfurt auch, aber eigentlich für so ein Event zu klein. Linz und Wels wollten sich noch gemeinsam bewerben, aber da haben wir auch gesagt, also das wird wahrscheinlich auch nichts werden. Und so hatte ich dann in Innsbruck gebucht, in Graz mal vorher angefragt, das hat sich ja dann erledigt, und Wien gebucht.
Okay.
Und dann musste natürlich in Innsbruck abgesagt werden. Also ich hatte schon den Eindruck, dass Wien sagen würde nach dem großartigen Contest vor 11 Jahren.
Sie wollen es nochmal machen.
Sie wollen es vielleicht Innsbruck mal abgeben.
Okay.
Ne, dass sie nicht wieder, weil dieses Event von 2015 ist nicht zu toppen. Das war eine Stimmung, das war der 60. Eurovision Song Contest. Der ist nicht zu toppen. Da können sie sich anstrengen, wie sie wollen. Da kam aus jedem Mistkübel, also sprich Deutsch Papierkorb, kam eine ESC-Melodie heraus und solche Sachen. Ne? Das war die U-Bahn-Station hat Conchita bestückt mit ihren Ansagen. Und das war einfach großartig.
Ein Gesamtkunstwerk.
Ein Gesamtkunstwerk, ja. Die ganze Stadt war ein Event.
Ja.
Und dass das zu toppen ist, war eigentlich unmöglich. Und da haben wir so gedacht, es könnte durchaus sein, dass Wien sagt, komm, wir lassen mal den Innsbruckern den Vorzug. Die haben ihr Olympiadorf, die haben genug
Halle passt auch.
Halle passt und das wäre es gewesen. Aber die Wiener haben sich dann doch nochmal durchgesetzt, ganz zum Leidwesen der Innsbrucker. Und ich wäre auch gerne nach Innsbruck gefahren.
Ja, das heißt, wenn man jetzt wissen, wenn man von dir wissen will, wenn man den Gewinner wissen will, muss man jetzt fragen, wo hast du für 2027 gebucht? Und das ist in
Finnland. Und es gibt eigentlich nur zwei Städte in Finnland, die es austragen könnten. Das ist Tampere, da wird auch sehr häufig die Vorentscheidung zum Melodiefestival Finnland ausgetragen. Oder halt Helsinki. Und in beiden Städten habe ich bereits für beide Wochenenden, weil man nicht genau weiß, wann es stattfindet. Man muss einmal gucken, da ist dann ein Champions League-Finale in der Zeit und so. Habe ich schon Unterkunft gebucht.
Also you heard it here first. Tante Biggie sagt, bucht Finnland. Aber wartet am besten noch ab.
Naja, man kann ja Stornierungsmöglichkeit mit einplanen.
Ja. Hast du eigentlich irgendwelche Lieblingsmomente, wenn du so historisch auf den ESC blickst? Also was sind so deine Highlights?
Also ein ganz großes Highlight, das muss ich sagen, das war der Auftritt in Kopenhagen von Conchita Wurst. Wenn ich darüber rede, kriege ich eine Gänsehaut. Also dieser Auftritt von ihr schon im Halbfinale war großartig, aber dieser Finalauftritt mit der Bühnenshow und auch ihr Statement dann anschließend, ihr Unstoppable, das fand ich großartig. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Und war das so ein Ding, wo es eigentlich in den Proben auch schon klar war, so da gibt es keinen Weg dran?
Genau, vorbei. Da war auch schon klar, wir buchen schon Wien, bevor das Finale stattfindet. Das war auch schon klar, da war auch schon Wien gebucht. Und für mich ein ganz persönliches Highlight, ich esse unglaublich gerne New York Cheesecake.
Ja.
Und den besten New York Cheesecake gibt's in Malmö.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. Also den gibt's in Malmö an einem kleinen Platz. Und den habe ich bei meinem ersten Besuch in Malmö entdeckt. Und jedes Mal, wenn wir in Stockholm sind, fahre ich über Malmö. Letztens waren wir wieder in Malmö, wieder Käsekuchen. Wir waren in 2014 in Kopenhagen. Ich schnell rüber über diese teure Brücke.
Ja.
Cheesecake kaufen, wieder zurück nach Kopenhagen. Also alles, was da stattfindet,
geht immer
über den Cheesecake. Da ist dann auch manchmal das Lied egal. Nein, das war jetzt Quatsch.